Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Die US-Regierung hat ihren Beschluss verteidigt, künftig auch Streumunition an die Ukraine zu liefern. Katrin Brandt.
Die Entscheidung werde keinen Riss durch die NATO mit sich bringen, glaubt Jake Sullivan, der Sicherheitsberater des Präsidenten, eher im Gegenteil. Sullivan meint innerhalb der NATO den gemeinsamen Wunsch zu erkennen, die Ukraine mit dem zu versorgen, was sie braucht, um den Herausforderungen zu begegnen. Und er fühlt sich dabei durch die Äußerungen der deutschen Bundesregierung bestätigt. Deutschland, so formulierte es Sullivan, sei davon überzeugt, dass die USA ihre Entscheidung sorgfältig abgewogen hätten. Russland habe Streubomben in nicht tolerierbarer Weise in seinem Angriffskrieg benutzt, während die Ukraine mit ihrer Hilfe ihr Land zurückerobern wolle.
Zur geplanten Lieferung von Streumunition an die Ukraine sagte Thomas Wiegold, Militärexperte und Fachjournalist für Sicherheitspolitik, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Ich halte sie für problematisch. Sie ist völkerrechtlich gerechtfertigt, weil diese Ächtung eben nicht von den Ländern unterzeichnet wurde, die jetzt beteiligt sind. Aber es ist trotzdem ein Problem, weil es öffnet die Tür für den Einsatz von Waffensystemen, von Munition, wo die Mehrheit der Weltgemeinschaft sagt, das ist ein No-Go. Der entscheidende Punkt ist, die USA sagen, wir haben eine Blindgängerrate von 2,35%, während die russische Streumunition 40% oder mehr Blindgänger hat, die also Jahre später noch eine Gefahr darstellen können.
Zugleich hat die US-Regierung bekannt gegeben, dass sie die letzten Bestände ihres Chemiewaffenarsenals vernichtet habe. Claudia Sarre.
Vernichtet wurden tausende Raketen, die mit dem Nervengift Sarin gefüllt waren. Damit sind die letzten offiziell bekannten chemischen Kampfstoffe in den USA zerstört worden. Seit mehr als 30 Jahren arbeiteten die USA unermüdlich an der Beseitigung ihrer Chemiewaffenbestände, so Präsident Biden in einer Erklärung des Weißen Hauses. Sie seien damit einer Welt, die frei ist vom Schrecken der chemischen Waffen, näher gekommen. Gut 26 Jahre nach der Verabschiedung der Konvention zum Chemiewaffenverbot bewerten Militärexperten den Schritt als Meilenstein.
Bei ihrem Treffen in Istanbul haben der türkische Präsident Erdogan und sein ukrainischer Amtskollege Selenskyj eine Fülle von Themen behandelt. Uwe Lüb.
Getreideausfuhren, NATO, Gefangenenaustausch und die Ankündigung eines Putin-Besuchs in der Türkei. Die ganze Welt braucht Getreide und das darf nicht von den Launen Putins abhängen, so Selenskyj. Erdogan sagte, er bemühe sich darum, dass das Abkommen über den Getreidekorridor verlängert wird. Darüber sei er mit Putin im Gespräch. Das Abkommen gilt nur noch bis zum 17. Juli. Erdogan will mit Putin auch über eine längere Geltungsdauer von bis zu 2 Jahren sprechen. Thema der Gespräche Selenskyjs und Erdogans war auch ein möglicher NATO-Beitritt der Ukraine. Das Land, so Erdogan, verdiene die Mitgliedschaft zweifellos.
Am Konflikt um die Einwanderungspolitik ist die Regierungskoalition in den Niederlanden zerbrochen. Stefan Überbach.
Seit Tagen hatte die Vier-Parteien-Koalition in Den Haag über eine Begrenzung der Zuwanderung gestritten. 2 der Regierungsparteien, die Christdemokraten und die Rechtsliberalen von Premier Rutte, wollten den Familiennachzug für anerkannte Asylbewerber begrenzen. Die konservative Christenunion und die linksliberale D66 lehnten das aber strikt ab. Die niederländischen Flüchtlingsunterkünfte waren im vergangenen Jahr völlig überlastet. Viele Asylbewerber mussten unter freiem Himmel übernachten. Die sanitäre und medizinische Versorgung war von Hilfsorganisationen als unzureichend kritisiert worden.
Nach den jüngsten Razzien und Festnahmen hat der Psychologe und Islamismusexperte Ahmad Mansur in dieser Sendung vor einer zunehmenden Radikalisierung durch die sozialen Medien gewarnt.
Überspitzt sage ich seit mehr als 10 Jahren, Radikale aller Sorten, da geht es nicht nur um Islamisten, sondern um Rechtsextremisten, sind in Europa die besseren Sozialarbeiter geworden. Das heißt, sie machen Angebote, sie sind da. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich glaube, wir sind gerade dabei zu verstehen, dass in eine postfaktische Zeitalter, in eine digitale Zeitalter die sozialen Medien wichtig sind und da müssen wir alle, egal ob NGOs oder halt die Regierung, aber auch die Bildungswesen, einfach besser sein, um im sozialen Medien Bildungsarbeit, politische Bildung und Präventionsarbeit zu betreiben.
Weniger Wettkampf und mehr freudvoller Wettbewerb, so lässt sich die geplante Reform der Bundesjugendspiele zusammenfassen. Dazu sagte Daniel Möllenbeck, Vizepräsident des Deutschen Sportlehrerverbandes, uns vor wenigen Minuten.
Wir wollen ja, dass die Kinder wirklich ihr Leben lang Sport haben. Wir wollen sie ranführen. Wir wollen, dass sie da Spaß und Freude dran haben, damit sie dann in der Folge ja vielleicht auch im Verein noch aktiver werden. Und wir wollen ja niemanden eigentlich vorführen und demütigen. Und deswegen hat sich ja auch der Sportunterricht verändert in den letzten 20 Jahren sicherlich ganz, ganz stark. Auch was das Abprüfen von Leistung angeht, da haben sich auch die Formate sicherlich geändert. Aber natürlich ist der Bereich Leistung bringen und auch Leistung erleben, aber auch sich einschätzen können, das ist immer noch genauso Bestandteil des Sportunterrichts wie früher.